Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Herzlich willkommen zum nagelneuen Podcast Inside People and Culture, was Organisationen wirklich bewegt. Das hier ist eine ganz, ganz besondere Folge, nicht nur, weil es die erste Folge von meinem eigenen Podcast ist, sondern auch, weil ich heute einen ganz wunderbaren Gast mit dabei habe, nämlich meinen guten Freund und Businesspartner Steffen Buch. Herzlich willkommen, Steffen.
Ja, Volker, vielen Dank für das Intro und ich freue mich, heute hier bei dir sein zu dürfen. Deine erste Podcast-Folge, das ist ja ein Riesenevent und schön, dass du das mit mir teilst.
Danke dir, Steffen. Aber die Folge ist nicht nur besonders, weil du da bist, sie ist auch besonders, weil wir nämlich gerade auf deiner Terrasse auf Zypern sitzen. Dazu würde ich später noch ein bisschen mehr von dir erfahren wollen. Steffen, schön, dass du heute mit dabei bist. Wir haben ja ein brandaktuelles Thema heute und ich freue mich schon, da gleich tiefer mit dir einzusteigen. Es geht um Restrukturierung und was von der Kultur übrig bleibt, wenn die Kündigungen kommen. Aber bevor wir da reingehen, stell dich doch einmal den HörerInnen vor, die dich noch nicht kennen.
Sehr gerne. Du hast es ja schon angesprochen. Wir sind Partner bei Nexus Ethica, einem Unternehmen, das wir beide gegründet haben, das sich rund um ESG im weitesten Sinne dreht. Was habe ich davor in meinem Leben gemacht? Angefangen habe ich irgendwann mal bei der Bundeswehr, wo ich die Ausbildung zum Offizier gemacht habe. Dann habe ich da studiert und nach der Bundeswehrzeit ging es dann über die Station PricewaterhouseCoopers, wo ich in der Beratung gearbeitet habe, Zalando, wo wir beide uns ja dann auch kennengelernt haben und wir beide auch noch die wilden Zalando-Zeiten vor dem Börsengang mitgemacht haben. Da gibt es ja auch die ein oder andere Geschichte, die wir da gemeinsam erlebt haben. Und von da aus ging es dann weiter zu Fissmann, wo ich der Personalchef wurde, auch in einer ganz spannenden Zeit, wo ganz viel Kultur sich weiterentwickelt hatte und sich auch ganz spannender Fall, wie das aus einem Familienunternehmen mit so einer Riesengeschichte, mehr als 100 Jahre alt, das Unternehmen, so eine Transformation ergeben hat, die dann auch wirklich die Weichen für die Zukunft gestellt haben. Und ja, nach der Fissmann-Zeit ist dann für mich so eine Startup-Zeit angebrochen. Also man muss sich das so vorstellen, dass Zalando schon für mich sehr prägend war und ich hatte mir eigentlich schon in meiner Zalando-Zeit immer mal gedacht, ein, zwei Jahre früher dort eingestiegen zu sein, wäre nicht schlecht gewesen. Und das habe ich dann seitdem eigentlich nachgeholt und bin also in verschiedenen Startups unterwegs gewesen und gemeinsam mit Nexus Ethica sind wir jetzt da, wo wir eigentlich auch uns selber hinentwickeln wollten, dass wir einfach ganz viel mit traditionellen Unternehmen machen, aber auch mit ganz jungen Unternehmen und das ist vielleicht so ganz kurz zusammengefasst zu meinem Lebenslauf soweit.
Ja, eine wahnsinnige Reise, Steffen. Wirklich sehr, sehr kurz zusammengefasst, aber auch eine beeindruckende Vita. Und vielleicht ein kleiner Fun-Fact so nebenbei. Wir haben ja aktuell 10-jähriges Jubiläum, das kann man, glaube ich, so sagen. Wir kennen uns ja seit dem 1.7.2015 und das ist schon eine lange Zeit. Und ich bin wirklich froh, dass du jetzt heute mit dabei bist und dass wir hier gemeinsam sitzen.
Ja, das stimmt. Und lass mich da eine Sache noch, da hast du mich natürlich auch überrascht, denn ich hatte das also gar nicht so auf dem Schirm, dass wir uns schon 10 Jahre kennen. Und als du dann hier aufgeschlagen bist und dann auch direkt so ein Präsent dabei hattest, ja, da hast du schon so ein Moment des Schämens bei mir ausgelöst, weil ich da überhaupt nicht dran gedacht habe. Aber ich habe dann noch ein paar Tage Zeit und kann das dann vielleicht auch noch zurückgeben. Mal gucken, was noch kommt.
No pressure. Tage. No pressure, Steffen. Das Ganze sieht ja auch ein bisschen hier nach Urlaub aus. Ich meine, man sieht das Meer im Hintergrund und wunderschöne Landschaft. Es fühlt sich aber nicht ganz so an, denn wir sind hier wirklich auch zum Arbeiten. Das heißt, wir sitzen eigentlich auch viel zusammen und reden über unser Projekt Nexus Ethica. Wir reden über Masterclasses. Da wird viel, viel kommen in nächster Zeit und das wird ganz, ganz spannend. Also, wen das interessiert, folgt auf LinkedIn Nexus Ethica. Da bekommt ihr immer die größten Updates. Und ja, wir machen jetzt mit der Folge weiter, denn bei Inside People and Culture wird in jeder Folge wird es drei Bestandteile geben, die ich mit einem Gast durchlaufe. Und der erste Bestandteil ist der Inside Moment, nennt sich das. Und der Inside Moment, da möchte ich dich jetzt fragen, Steffen, was bewegt dich gerade, ganz persönlich oder auch beruflich?
Ja, also beruflich ist das auf jeden Fall die große Rahmenlage in Deutschland. Ja, wir merken das ja seit einigen Monaten, dass die Bewerbungslage, zumindest wenn man einstellt, kontinuierlich besser wird. Das heißt, Positionen, für die man früher, wenn man Glück hatte, 1, 2, 3 Bewerbungseingänge hat, hat man auf einmal wieder Dutzende von Bewerbungseingängen. Und das spiegelt natürlich irgendwo die gesamte Rahmensituation in Deutschland wider. Und das ist wirklich was, was mich beschäftigt, denn ich sehe uns da gesamt noch nicht an der Talsohle, sondern ich glaube, das wird noch viel, viel schlimmer für uns werden. Ich meine, man kennt das ja, die viele große Firmen haben reduziert, sind ins Ausland abgewandert, sind dabei, ins Ausland neu zu orientieren. Und das ist schon was mich umtreibt und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil ich da keine Lösungen aktuell sehe, sondern ich sehe eigentlich immer nur größer werdende Probleme.
Ja, das ist ganz, ganz spannend, dass du das sagst. Und vor allen Dingen ist es auch genau eigentlich das, warum wir ja heute sprechen. Es geht um Restrukturierung und auch ich nehme das wahr, dass eben dieses Thema überall ist. Du hast Entscheidungen, die natürlich betriebswirtschaftlich sinnvoll sind, aber du hast eben halt auch Restrukturierung und die kommen meiner Meinung nach oftmals sehr, sehr kalt und natürlich auch technokratisch rüber. Warum wirken diese Restrukturierungen deiner Meinung nach so auf andere Menschen?
Also aus meiner Sicht ist das der Hauptgrund liegt darin, dass da ganz viel Unsicherheit einhergeht und Unsicherheit gar nicht aus der Perspektive der Leute, die davon betroffen sind, das heißt also der Leute, die ihre Jobs verlieren, deren Stellen abgebaut werden, sondern wenn man den Perspektivwechsel macht, die Menschen, die Restrukturierung durchführen müssen, stehen eben auch vor der Situation, dass sie das in der Vergangenheit vielleicht noch nie gemacht haben. Ja, ich meine, wenn wir so die eigentlich seitdem wir in unserem Berufsleben sind, 2010, 2011, wenn ich mal meine Bundeswehrzeit außen vor lasse, ging es nur bergauf. Ja, und wann haben wir denn mal größere Restrukturierungen durchgeführt? Sicherlich haben wir mal irgendwo eine Abteilung geschlossen oder verlagert, aber in dem Maße, wie was geschlossen wurde, wurden eigentlich 2 neue Sachen aufgemacht. Ja, und jetzt sind wir zum ersten Mal konfrontiert mit einer Situation, dass es auch die Rahmenbedingungen rund um so eine Restrukturierung. Das heißt also, früher war das eine neue Organisation, eine neue Aufstellung. Und heute ist es, wenn wir das nicht tun, überleben wir als Firma nicht. Ja, und das löst auch bei denen, die das machen, Ängste aus. Und ich glaube, ganz oft ist es diese Unsicherheit, die dann dazu führt, dass es sehr technokratisch wird, dass es sehr formell wird und dass auch, ich sag mal, diese Zwischenmenschlichkeit auf der Strecke bleibt.
Ja, total. Das ist auch was ich so beobachte und wo ich auch sage, dass das selbst in meiner Karriere auch so gewesen ist, weil ich denke noch an unsere Zalando-Zeiten zurück. Das war ja Hypergrowth damals, ne? Ja. Ich bin bei Zalando eingestiegen, da waren es 400 Mitarbeitende. Dann, als ich gegangen bin, nach 6,5 Jahren, waren es 14.000 Mitarbeitende, ne? Und ich war die ganze Zeit in diesem wirklich krassen Wachstum mit drin. Wir hatten 180 Onboardings im Monat. Nebenbei haben wir noch einen Börsengang gemacht, SAP eingeführt und das war ja wirklich eine wahnsinnige Zeit. Zeit. Ich meine, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, gar keine Frage, ne, weil du gestalten konntest und weil du irgendwo auch in diesem Strudel gefangen warst. Aber später dann im Laufe meiner Karriere auch, wenn ich dann in Positionen gewesen bin, wo ich Gesamtverantwortung hatte, da kam dann natürlich auch für mich irgendwann das erste Mal die Situation, wo ich Massenentlassungen machen musste, wo ich vielleicht nicht nur eine einzelne Kündigung, das ist ja in Anführungsstrichen normal im Personalbereich durchzuführen, aber dann eben halt auch eine größere Gruppe an Menschen innerhalb von einer Restrukturierung freizusetzen, kann ich total nachvollziehen und auch bestätigen, dass wenn man das zum ersten Mal macht, dass das schon eine sehr, sehr große Herausforderung ist. Um so ein bisschen aus meinem Nähkästchen zu plaudern, bei mir war es so, als ich das erste Mal gemacht habe, ich war wie in so einem Rausch. Ich war total fokussiert auf die Sache und habe so dieses Emotionale relativ stark ausgeblendet in diesem Moment. Gar nicht bewusst, ja. Aber als das dann durch war, da habe ich dann so reflektiert, was hast du denn hier eigentlich gerade gemacht und was hat das mit dir und den Menschen gemacht, mit denen du da umgegangen bist? Und das war dann schon wirklich so ein Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist super wichtig, nicht nur das fachlich gut durchzuziehen, sondern eben halt auch die Menschen dabei mitzunehmen, zu respektieren, zu wertschätzen und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist der Schlüssel, eine gute Kommunikation dabei eben halt auch durchzuführen.
Also, was mir auf jeden Fall in solchen Situationen immer hilft, das ist, dass ich mein Mindset umstelle, bevor ich in solche Projekte reingehe. Denn normalerweise sind wir es ja gewohnt, dass wir Ergebnisse erzielen wollen, die gut oder sehr gut sind. Und ich glaube, in Situationen, wo man restrukturieren muss, hilft das, wenn man mit einem Mindset reingeht, dass man keine gute oder sehr gute Lösung erreichen kann, sondern das Maximale ist eine befriedigende Lösung. Und ich glaube auch, dass es sehr ehrlich ist, wenn man das kommuniziert an alle Beteiligten. Also so in dem Sinne, hey, wir werden hier keine perfekte Lösung finden, sondern die Gesamtsituation ist, auf Deutsch gesagt, beschissen. Und wir versuchen jetzt gemeinsam hier das Beste daraus zu machen. Und das ist vielleicht auch schon so dieser Punkt im Bezug auf die Unternehmenskultur, das Gemeinsame in den Vordergrund stellen. Denn es ist eine schwierige Situation, natürlich für die Leute, die von der Restrukturierung betroffen sind, noch viel mehr schwierig als für diejenigen, die das durchführen müssen. Wenn man aber versucht, gemeinsam ein bestmögliches Ergebnis, was in dem Fall ein befriedigendes Ergebnis ist, zu erreichen, dann kann das auch ein Stück weit zusammenschweißen, so zumindest meine Erfahrung in der Situation.
Ja, und es sind ja letztendlich die Menschen, die in einem Unternehmen die Kultur bilden. Und wenn dann eben ein großer Teil dieser Menschen, die es gewohnt sind, zusammenzuarbeiten und ein Team zu sein, nicht mehr da sind, dann finde ich, ist das ein sehr, sehr schmaler Grat. Und mich würde mal interessieren, wie du das aus deiner Vergangenheit wahrgenommen hast, wenn man sich von Menschen trennt, wie schafft man es dabei, nicht die Kultur zu zerstören?
Ja, und ich glaube, das ist auch so die Königsdisziplin. Meine erste Antwort ist dazu, dass Ehrlichkeit da mit ins Spiel gehört. Ja, das heißt Ehrlichkeit und Verständnis und Verständnis auch in dem Sinne, dass man als derjenige, der das durchführt, verstehen muss, dass man sich nicht in den Gegenüber reinfühlen und reinversetzen kann. Das ist ja auch so, das kennst du auch und unter den Personalern, ja, ich weiß genau, wie sie sich jetzt fühlen, ich weiß genau, wie du dich fühlst, das ist bestimmt ein schlimmes Gefühl für dich. Nein, du weißt eben nicht, wie der Gegenüber sich fühlt oder die Gegenübersitzende sich fühlt und das muss man akzeptieren und das muss man, das kann man auch meine Erfahrung in solchen Gesprächen anbringen, dass man sagt, ich kann es mir einfach auch nicht vorstellen. Ich stecke nicht in deiner Situation. Ich nehme natürlich wahr, ich weiß, dass das eine schlimme und eine schwierige Situation ist. Aber ich habe eben auch die Größe zuzugeben, dass ich das nicht voll und ganz jetzt nachfühlen kann, wie es dir einfach geht. Und das Nächste, dass man Menschen auch dort abholt, wo sie sind, wo sie ihren Painpoint haben. Ja, also das ist ja eine weite Bandbreite, denn wenn man damit konfrontiert ist, dass man seinen Job verliert, was ist eigentlich das, also ich versuche immer zu ergründen, was ist eigentlich das, was den Gegenüber am meisten Schmerzen bereitet? Ja, ist das eine wirtschaftliche Komponente? Hey, ich weiß nicht, wie ich nächsten Monat meine Miete zahlen soll. Ist das eine emotionale Komponente? Ich verliere all meine Kollegen, ich verliere mein Umfeld. Die Firma war mein Mittelpunkt in meinem Leben. Was mache ich ohne die Firma? Was mache ich ohne meine Aufgaben? Ist es eine Reputationsgeschichte? Ja, was denken die anderen darüber? Wie erkläre ich es meinen Verwandten? Wie erkläre ich es meinen Freunden? Wie erkläre ich es meinen Kollegen? Oder ist es auch so eine Geschichte, die auf das Selbstvertrauen einfach ganz stark einwirkt, ja? Und ich versuche einfach, wenn man rausfindet, was treibt den Gegenüber, kann man auch als derjenige, der diese Restrukturierung durchführt, da einwirken und kann im Endeffekt den Gegenüber dort abholen, wo er die Hilfe auch braucht.
Ja, und ich würde gerne noch was einbringen an der Stelle, weil das ist aus meiner Erfahrung ein Punkt, der immer sehr, sehr gerne vergessen oder vernachlässigt wird. Es geht ja auch gerade um die Menschen, die noch im Unternehmen bleiben. Das ist ja ein extrem wichtiger Bestandteil, weil das Ganze macht ja mit den Menschen auch sehr, sehr viel. Da ist sehr viel Verunsicherung, da ist ein Vertrauensbruch im Zweifelsfall da. Und was ich gelernt habe in der Vergangenheit, ist eben halt auch genau diese Sorgen, diese Menschen so ernst zu nehmen, wie sie eben halt dann auch im Unternehmen sind und den Vertrauen oder dieses Vertrauen dann auch wieder aufzubauen. Und das schaffst du mit Kommunikation, mit enger Führung. Und damit meine ich jetzt gar nicht Kontrolle oder Micromanagement, sondern damit meine ich, an dem Mitarbeiter dran zu sein und auch über seine Bedenken, seine Gefühle zu sprechen in dem Moment.
Ja, und lass mich da noch eine Sache einhaken, weil du sagst, Vertrauen wieder aufbauen. Hier kommt jetzt so ein kleiner Inside-Tipp. Als Personaler, wenn ihr da draußen auch Personaler seid, dann habt ihr auch schon das eine oder andere Mal blutenden Herzens wahrscheinlich eine Rechnung an einen Headhunter bezahlt für irgendeine Position. Und ich habe das in meinem Leben auch schon sehr oft gemacht. Und ich habe also über die Jahre mir auch so ein kleines Netzwerk da aufgebaut. Und da ist auch der eine oder andere dabei. Die kann ich dann auch einfach vertrauensvoll anrufen und kann dann sagen, Mensch, ruf doch mal den XY an. Und nimm den bei dir in die Kartei mit auf. Und wenn man dann von einem renommierten Personalberater einen Anruf bekommt, dann macht das natürlich was mit dem Ego. Ja, das heißt also, da gibt es auch den einen oder anderen da draußen, der weiß gar nicht, dass ich das im Hintergrund eingestiehlt habe. Aber es hat halt einen Effekt auf das Ego. Und das kostet uns nichts als diejenigen, die so eine Restrukturierung durchführen oder durchführen müssen. Hat aber einen Rieseneffekt. Und also zumindest in einem Beispiel, kann ich jetzt natürlich nicht nennen, aber weiß ich auch, dass das sehr, sehr gut funktioniert hat und der Mitarbeiter nicht lange auf dem Markt war und eigentlich eine Position danach bekommen hat, die auch so in seiner Karriere der logisch nächste Schritt war.
Ja, es schließt sich eine Tür, aber es öffnet sich auch immer eine Tür. Und ja, man ist im besten Fall auch emotional an das Unternehmen gebunden, aber man darf eben halt auch nicht vergessen, es gibt auch neue Chancen, die sich damit auftun. Und der Mensch ist ja schon eher so das Gewohnheitstier und hält gerne an Dingen fest. Ist vielleicht nicht unbedingt jeder so change-affin, aber ich kann allen da draußen nur sagen, es kann euch danach eventuell sogar auch besser treffen. Und das ist, glaube ich, was man sich immer wieder vorhalten sollte. Es kann auch wirklich, wirklich besser werden. Ja, wir machen einen kleinen, nicht gedanklichen oder thematischen Break, aber einen strukturellen Break, würde ich sagen. Und zwar kommen wir zum zweiten festen Bestandteil hier in diesem Podcast, in Inside People and Culture. Und zwar ist das der Bestandteil, der heißt Dein Satz bitte. Das heißt, ich gebe dir ein paar Halbsätze vor und du machst sie jetzt rund. 4 an der Zahl sind das. Bist du bereit, Steffen?
Ich gebe mein Bestes. Schieß los.
Sehr gut. Dann wäre der erste Satz. People and Culture hat in Restrukturierung dann einen echten Mehrwert, wenn?
Wenn danach alle Beteiligten aus dem Prozess herausgehen und sagen, das war okay und wir haben das gemeinsam gemeistert.
Sehr gut. Der zweite Satz. Das Schwierigste an Veränderungen in Organisationen ist?
Die Kommunikation dabei nicht zu vergessen und einfach alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten, ehrlich zu kommunizieren und jedem das Gefühl zu geben, dass er transparent Bescheid weiß über die Dinge, die ablaufen.
Danke dir. Der dritte Satz, es geht Schlag auf Schlag hier weiter. Nach einer Restrukturierung sollte im Team spürbar sein, dass?
es weitergeht. Ja, also ich finde das ganz schlecht, wenn man zurückgewandt ist und dann sagt, okay, war das jetzt Teil 1 der Strukturierung, kommt Teil 2 auch noch oder Teil 3 oder bin ich der Nächste, sondern ich glaube, man braucht einen klaren Start und ein klares Ende und dann danach auch ist es wichtig, eine Aufbruchstimmung zu erzeugen und sagen, okay, wir haben getan, was getan werden musste, aber jetzt geht's weiter und wir fokussieren uns auf die Zukunft.
Sehr langer Satz, aber sehr gut. Wir machen direkt weiter mit dem letzten. Kultur zeigt ihren wahren Wert, wenn?
Wenn ein Gemeinschaftsgefühl entsteht.
Sehr, sehr gut. Cool. Wunderbar. Jetzt haben wir so ein bisschen auch über People and Culture geredet und wie die Rolle von People and Culture in solchen Phasen aussehen kann oder eben halt auch soll. Was ist denn deine Erfahrung? Wie sollte People and Culture sich bei einer Restrukturierung positionieren und auch verhalten?
Ja, also aus meiner Sicht ist es, wenn wir über Kultur sprechen, einfach diese gemeinsam, also wenn wir über Kultur grundsätzlich sprechen, dann sind ja historisch gesehen Kulturen eigentlich immer Menschen, die irgendwie sich zusammengefunden haben, weil sie Gemeinsamkeiten haben. Und diese Gemeinsamkeiten sind natürlich genau dann wichtig, wenn es schwierig wird. Ja, das heißt also, Kultur kommt eigentlich immer dann zum Tragen, wenn Herausforderungen so gestaltet werden, dass ein Einzelner das nicht kann. Und ich glaube, People und Culture in einem Unternehmen, auch gesteuert oder getriggert durch die Personalabteilung, ist einfach dazu da, in diesen Situationen die Menschen zusammenzuhalten, die Menschen auch immer wieder auf das Ziel auszurichten, die Gemeinsamkeiten herauszustellen und auch zu zeigen, dass man als Team einfach besser ist, wie wenn man alleine unterwegs ist. Und ich mache mal ein Beispiel aus meiner jüngeren Vergangenheit, wo wir auch mit einer Insolvenz konfrontiert waren, bei einer Firma, in der ich gearbeitet habe. Und wir im Endeffekt das als Team angegangen sind. Ja, also ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder mit Insolvenzen zu tun gehabt und eigentlich ist immer das Bild dann da, dass die Mitarbeitenden nicht mehr in der Firma arbeiten wollen oder können in dieser Phase. Und ich sag mal, einmal die Woche schlägt einer mit einem Grinsen im Team auf und sagt, hey, ich habe einen neuen Job, und alle anderen werden traurig. Ich habe versucht, jetzt in dem letzten Beispiel das umzudrehen, und ich habe gesagt, wir machen das gemeinsam. Ja, wenn ihr Stellenanzeigen habt, sucht gemeinsam nach Stellen, ja, teilt das mit euren Kollegen. Wenn ihr auf ein Interview euch vorbereitet, nehmt den Kollegen, den Vertrauten mit rein und sagt, hey, die Einladung habe ich bekommen und so mache ich das. Und der Effekt, der da passiert ist, das ist, dass die Menschen sich miteinander gefreut haben, dass eben nicht diese Situation passiert ist, dass einer gekommen ist und gesagt hat, guck mal, ich habe ein neues Angebot und ich bin bald weg und ich wünsche euch jetzt viel Spaß, sondern dass man mitgefiebert hat mit dem Kollegen, sagen, hey, ich wusste ja, der war in einem Vorstellungsgespräch und ich hoffe, ich drücke ihm die Daumen, dass das geklappt hat. Und der Sieg, ja, also der Sieg im Sinne von ich habe ein Angebot, das ist dann halt ein Sieg, der ist natürlich in erster Linie ein Sieg für denjenigen, der das Angebot bekommt, aber es ist auch so ein kleiner Sieg für alle, die da mitgeholfen haben, und das ist ein super schönes Gefühl, und ich glaube, dass das ein Beispiel ist, wo man sieht, dass Kultur zum Tragen kommen kann und auch zum entscheidenden Moment werden kann in so einer Situation.
Ja, und ich glaube, People and Culture sollte eine auf jeden Fall prozessorientierte Rolle einnehmen, aber eben halt auch eine kulturell orientierte Rolle mit einnehmen. Und ich habe das in meiner Vergangenheit auch schon gesehen, dass gerade das, was du beispielsweise gesagt hast, dann auch den Unterschied macht, ne? Und ich rede ganz konkret davon, dass man Menschen mit Headhuntern, Personalberatern verknüpft, dass man als Personalbereich schnell sich darum kümmert, dass die Leute Zwischenzeugnisse bekommen, damit sie sich bewerben können, dass man Menschen anbietet, ich mache einen LinkedIn-Coaching, damit sie ihre Personal Brand, ihre Präsenz in Social Media, um gefunden zu werden, eben halt auch einfach aufbessern, dass man Bewerbungstrainings macht, dass man den Menschen einfach hilft, und das hat mir in der Vergangenheit gezeigt, und da habe ich mich auch teilweise selbst sehr gewundert, dass nach einer Restrukturierung Menschen zu dir kommen und sich dafür bedanken, Also natürlich nicht dafür, dass sie das Unternehmen verlassen mussten, aber dass du ihnen aktiv dabei geholfen hast. Und das in so einer Situation, das zeigt dann, glaube ich, wirklich, wie man sich auch als People- und Culture-Bereich dort positionieren kann.
Ja, und lass mich da noch eine Sache ergänzen, was sich auch immer eignet, also beispielsweise in so einer Situation der Restrukturierung, das geht ja meistens einher mit einem Einstellungsstopp. Und wenn man da eine interne Abteilung hat fürs Recruiting, dann kann man das auch ganz gerne mal umflippen in dieser Zeit, ja, dass man sagt, hey, ihr habt gerade so oder so niemanden zum Rekrutieren, aber dann schaut doch bitte einfach mal und ihr seid der Quality Gatekeeper für Lebensläufe, Anschreiben etc. Und das funktioniert super gut, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und also ich muss auch sagen, krass, wie Mitarbeiter dann miteinander, füreinander einstehen und auch, sag ich mal so, weil es geht ja auch sozusagen nicht irgendwen, den ich jetzt heiren will, sondern es geht halt um meinen liebgewonnenen Kollegen, dem ich natürlich auch jetzt nicht seine Bewerbung versauen möchte, weil ich da vielleicht Fehler in dem Lebenslauf übersehen habe. Und also ich bin da sehr beeindruckt gewesen von der Qualität der Arbeit, die da auch einfach ohne groß Druck von außen zu erzeugen, geleistet wurde.
Ja, richtig, richtig guter Tipp. Danke dafür. Dann nehmen unsere HörerInnen auch noch richtig was mit hier für das Tagesgeschäft. Ich hoffe natürlich, dass möglichst wenig von euch gerade in Restrukturierung sind. Wir wollen natürlich lieber aufbauen, gestalten und einstellen, als zu restrukturieren. Aber mich würde, Steffen, in dem Zusammenhang noch interessieren, woran erkenne ich denn, ob eine Kultur in einer Restrukturierung überlebt hat?
Ja, also das ganz plastische Beispiel ist, wie geht's denn nach der Restrukturierung weiter? Findet sich das Team nach der Restrukturierung wieder zusammen? Findet sich die Firma wieder zusammen und sind sie fähig, sozusagen sich auf die neuen Ziele zu konzentrieren? Oder geht, ich sage jetzt mal, der Unternehmenszerfall oder der Zerfall der Mitarbeitenden nach der Restrukturierung nahtlos weiter? Das ist, würde ich jetzt mal sagen, der Hard Fact. Und darüber hinaus, denke ich, gibt es aber noch ganz viele andere Kleinigkeiten. Also das, was du auch gesagt hast, wenn beispielsweise jemand nach der Restrukturierung auf dich zukommt und sagt, hey, es war zwar keine coole Situation, aber du hast mir echt weitergeholfen, vielen Dank dafür, dann ist das, glaube ich, ein ganz klares Zeichen dafür, dass die Kultur die Strukturierung getragen hat. Und für mich ist so ein Indikator auch immer, wollen die Menschen danach miteinander noch verknüpft sein? Ja, also sind beispielsweise aktuelle Kollegen und ehemalige Kollegen auch noch dann nach wie vor miteinander connected? Sprechen sie noch miteinander? Das ist auch, glaube ich, so ein Zeichen, wo man ganz klar erkennen kann, wie war die Unternehmenskultur oder wie ist die Unternehmenskultur gestaltet?
Ja. Gebe ich dir total recht. Und ich glaube, wir hören jetzt immer wieder auch so ein bisschen raus, dass einfach Kommunikation und Transparenz ein wichtiges Thema in so einer Restrukturierung und in so einem, ich nenne es jetzt mal, Prozess einfach auch da sind. Kannst du vielleicht einmal an deine Karriere denken und nochmal überlegen, ob es da vielleicht auch einen Moment gab, wo du gesagt hast, wenn ich das jetzt falsch kommuniziere, dann verlieren wir hier nicht nur die Menschen, sondern wir verlieren auch Vertrauen.
Also ich gehe zurück an die in die Corona-Zeit, wo zu der Zeit war ich Personalchef bei Viessmann und die Frage war natürlich auch, was passiert mit uns? Ja, was passiert, wenn wir keine Produkte mehr produzieren können? Was passiert, wenn wir keine Produkte mehr verkaufen können? Und also Viessmann produziert Heizungen, Kühlsysteme, Anlagen, Wärmepumpen. Ja, das war in einer Zeit, wo Handwerker Häuser nicht betreten haben. Ja, also das und was dann ist unser Kommunikationschef Huni Park auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Steffen, du musst in einen Live-Video-Call rein und an alle Mitarbeiter adressiert sprechen, was jetzt hier abgeht. Und ich hatte Riesenangst vor diesem Meeting auf die Bühne zu gehen, denn ganz ehrlich, ich habe ja selber keine Antworten gehabt. Und da hat mir aber auch da der Huni extrem weitergeholfen, wo der gesagt hat, stell dir mal vor, Keiner spricht zu den Mitarbeitern. Keiner spricht zu unseren Mitarbeitenden. Im Vergleich zu, du gehst hoch auf die Bühne, du zeigst dein Gesicht und du sagst das, was du weißt. Und darauf, wo du eben keine Antworten hast, sagst du, ich habe jetzt keine Antwort drauf. Und das war so ein wirklich so ein Moment of Truth, wo wir dann gemeinsam auf die Bühne gegangen sind. Der Huni hat mich interviewt und wir haben auch tatsächlich gegenüber 13.000 Mitarbeitern eine offene Fragerunde gemacht, ja, wo Fragen kamen, die vorher nicht angekündigt waren. Ich stand da auf der Bühne und da waren viele Dinge, die ich einfach nicht beantworten konnte. Aber trotzdem glaube ich, dass diese Kommunikation unendlich wichtig war in dieser Situation.
Ja, danke, dass du das mit uns teilst. Das ist ja schon auch eine persönliche Erfahrung, die da mit einspielt. Und das zeigt mal wieder auch, dass einfach so ein Zusammenspiel zwischen Kommunikation und Transparenz unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, manche Politiker könnten sich da wahrscheinlich eine Scheibe von abschneiden und vielleicht auch einmal sagen, ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz, vielen Dank für den Insight, den du da gegeben hast aus deiner Karriere. Und ich glaube, mit einem Blick auf die Uhr, wir wollen ja hier bei Inside People and Culture immer so ein bisschen darauf achten, dass wir hier so bei 30, 35 Minuten rauskommen, um ein knackiges Programm abzuliefern, was man vielleicht auf dem Weg zur Arbeit mal snacken kann auf Spotify oder Apple Music. Letzte Frage an dich. Was würdest du Menschen, die sich entweder gerade aus Personalseite in einer Restrukturierung befinden oder aber eben halt auch als Betroffener in einer Restrukturierung befinden, was würdest du denen als Empfehlung mitgeben?
Also, da gibt es eigentlich nur eins, und zwar zukunftsgewandt sein. Setzt euch hin und überlegt euch, was will ich zukünftig tun? Denn was mit so einer Situation, wenn man seinen Job verliert, einhergeht, ist, dass man auch einfach ein paar Sachen in seinem Leben ganz neu aufstellen kann. Und warum sollte man das dann nicht so tun, dass das für einen persönlich ein Gewinn ist? Ja, das heißt also, Ruhe bewahren, hinsetzen und überlegen, was ist euch wichtig? Und dann überlegen, hey, und wie komme ich da hin? Ja, also ist es eine räumliche Veränderung? Ist es eine inhaltliche Veränderung? Ist es eine Veränderung an der Art und Weise, wie ich arbeite, Hybrid oder Teilhybrid oder Hybrid oder in Bezug, oder möchte ich vielleicht auch einen komplett Remote-Job haben? Möchte ich in ein anderes Land gehen? Möchte ich, keine Ahnung, zeitmäßig was ändern, also mehr arbeiten, weniger arbeiten, andere Wochentage arbeiten? Da hat ja jeder so seine ganz individuellen Sachen. Mensch, das würde ich schon immer mal ganz gerne machen. In dieser Situation habt ihr die Chance, genau das umzusetzen. Und das ist mein Tipp.
Es waren nicht nur mega gute Impulse, sondern auch sehr, sehr gute Tipps, praktische Tipps einfach, die man nicht nur als Personaler, sondern vielleicht auch als Betroffener einer Restrukturierung umsetzen kann. Wir haben jetzt allerdings noch einen ganz letzten Punkt auf der Agenda hier stehen bei uns, und das ist das dritte, was hier ein fester Bestandteil bei Inside People and Culture sein wird. Du darfst jemandem das Mikrofon weitergeben. Wenn du jemanden empfehlen möchtest, der hier im Podcast zu Gast sein sollte, wer wäre das, der hier als nächstes zu Wort kommen soll?
Also, jetzt haben wir heute so viel über Kommunikation gesprochen und den Stellenwert. Und da kann ich euch eigentlich, oder da kann ich euch als Zuhörerin und dir, lieber Volke, als Veranstalter dieses Podcasts nur den Huni Park wärmstens empfehlen. Ein enger Freund von mir, der mir alles beigebracht hat, was man über Kommunikation oder was ich über Kommunikation weiß, das bei weitem nicht alles ist, aber das, was ich weiß, das weiß ich von ihm. Und ich finde, er würde auf jeden Fall hier dein Podcast bereichern, denn er hat so eine einzigartige Art, Dinge immer ganz genau auf den Punkt bringen zu können. Und da können wir uns alle, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden.
Also ich würde mich mega geehrt fühlen, wenn Huni, ich komme auf dich zu und werde dich anschreiben, ob du hier Gast sein möchtest. Wenn du das machst, dann würde ich mich richtig, richtig cool und geehrt fühlen. Ja, Steffen, danke dir auf jeden Fall für die Zeit, für den Podcast und dafür, dass du hier so viel Insiderwissen geteilt hast. Ich freue mich, dass du da warst und wir sehen uns hoffentlich ganz bald mal wieder.
Ja, absolut. Auch von meiner Seite vielen Dank und bis ganz bald.
Ciao.
Ciao, ciao.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkegrigo.de vorbei. Bleibt neugierig!